ARD. Schock für Selbstständige. Viele sollen ihre Corona-Hilfen zurückzahlen.
Weite Wege zu Medikamenten. Apotheken sterben in Deutschland.
Und Trend zu 0%. Erster alkoholfreier Biergarten in München eröffnet.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, es ist Freitag, der 19. Juli. Ihr könnt uns hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir, das sind Nina Häuser und Lars Sänger. Schönen guten Morgen von uns.
Hallo, ja, und wir starten mit einem Thema, an das vermutlich viele am liebsten gar nicht mehr denken wollen. Heute müssen wir es aber nochmal tun. Geschlossene Restaurants und Bars, keine Kosmetikstudios und auch keine Friseurbesuche. So sah es aus in der Corona-Zeit.
Oh ja, da war Einkaufen im Supermarkt schon irgendwie so ein richtiges Highlight. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Zumindest zwischen den Regalen hat man da ja immer mal Leute getroffen und konnte kurz quatschen. Aber insgesamt natürlich eine ganz schwierige Zeit.
Ja, das war wirklich irgendwie gespenstisch. Leergefegte Straßen, fast alles geschlossen, eben bis auf die Supermärkte und Baumärkte. Freunde von mir, die hatten damals kleine Kinder und die sind manchmal mit den Kindern in den Baumarkt gefahren, weil sie so einfach mal rausgekommen sind.
Ja, die Supermärkte und die Baumärkte, die waren ja geöffnet. Ich kann mich ja wirklich noch gut dran erinnern und ich teile da so ein bisschen das, was du gerade erzählt hast. Mir ging es ähnlich. Viele andere Unternehmen, die hatten dagegen keine Chance, in der Corona-Zeit Geld zu verdienen und deswegen konnten sie staatliche Hilfen beantragen. Rund 1,8 Millionen Betroffene haben das auch gemacht und der Staat hat an sie 13 Milliarden Euro etwa ausgezahlt.
Aber jetzt kommt das dicke Ende. Jeder Fünfte, der Corona-Soforthilfe bekommen hat, soll sie ganz oder zum Teil zurückzahlen. Das haben die Kollegen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung herausgefunden.
Marion Ahlemeier, das ist so eine davon. Sie ist betroffen. Sie ist Friseurin in Siegburg in Nordrhein-Westfalen. Ja, in der Corona-Zeit, da musste sie ihren Laden für mehrere Wochen schließen. Trotzdem war sie damals noch relativ entspannt, weil sie ja wusste, sie bekommt Geld vom Staat. In ihrem Fall sind das konkret 9.000 Euro gewesen.
Und ich hatte natürlich überhaupt nicht die Idee, dass sie das zurückfordern würden, weil Herr Scholz ja in seiner damaligen Funktion eindeutig gesagt hat, es soll eine echte Hilfe sein und kein Kredit. Aber es änderten sich dann wöchentlich die Bedingungen und ich habe gesagt, keine Ahnung, wo das hinläuft.
Ja, jetzt spricht Frau Ahlemeier schon die Bedingungen an, also die Voraussetzungen, die erfüllt sein mussten, damit die Corona-Hilfe fließen konnte. Dazu muss man wissen, damals, mitten in der Pandemie, wollte es der Staat den Antragstellern erstmal leicht machen. Die Anträge sind deshalb auch nur oberflächlich geprüft worden. Und für viele ging es schließlich um die pure Existenz. Erst später sind die Anträge dann intensiver geprüft und auch angepasst worden. Zum Teil wurden da aus den Antragsformularen einfach Passagen rausgestrichen, die waren auf einmal weg. Mit dem Ergebnis, dass viele Antragsteller jetzt eben zurückzahlen sollen, weil sie die Bedingungen dann eben doch nicht erfüllt haben.
Ja, wobei Marion Ahlemeier, die Friseurin, die wir eben gehört haben, die war der Meinung, dass sie nichts falsch gemacht hat. Deswegen hat sie gegen diese Rückzahlung auch geklagt und sie hat vor Gericht auch Recht bekommen und kann das Geld jetzt endgültig behalten.
Ja, und darauf hofft auch Bernhard Ries. Er ist Friseur in München und soll sogar 15.000 Euro zurückzahlen. Ries hat bei Facebook eine Gruppe für betroffene Kolleginnen und Kollegen gegründet. 3.000 Mitglieder hat die inzwischen und er sagt, viele sind einfach von der Politik enttäuscht. Er kritisiert, dass die Voraussetzungen für die Corona-Hilfen damals erst im Nachhinein gemacht wurden und man da einfach überhaupt gar nicht mehr durchblicken konnte.
In der Beantragung war es so, dass es natürlich keine allzu großen Grundsatzvoraussetzungen gegeben hat. Man wollte erstmal unbürokratisch helfen. Das ist auch geschehen. Man hat relativ schnell sein Geld bekommen. Aber danach ging es dann damit los, dass die Politik offensichtlich gesagt hat, da sind wir vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen. Wir müssten da ein paar Einschränkungen vornehmen und unsere FAQs ändern. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem, dass nachträglich die vertraglichen Grundlagen verändert worden sind.
Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass rund 5 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfen zu viel ausgezahlt worden sind. Entweder weil Antragsteller nach Prüfung gar keinen Anspruch auf die Hilfen hatten oder auch, weil manche zwar einen Anspruch hatten, aber weniger als beantragt.
Schon jetzt ist auf jeden Fall klar, dass in mehr als 400.000 Fällen die Betroffenen die Gelder ganz oder teilweise zurückzahlen sollen oder dies auch eben schon getan haben. Insgesamt haben mehr als 5.000 Betroffene bundesweit gegen Rückforderungen geklagt. Etwa die Hälfte der Verfahren ist noch offen.
Unsere Kurznachrichten.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America.
Ex-US-Präsident Donald Trump ist nun auch offiziell erneut Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Der 78-Jährige nahm die Ernennung auf dem Parteitag in Milwaukee an und erklärte in seiner Rede, Zwietracht und Spaltung müssten aufhören. Er wolle nicht nur Präsident für die Hälfte, sondern für das ganze Land sein. Trump thematisierte auch das Attentat auf ihn vor 4 Tagen. In diesem Zusammenhang lobte der 78-Jährige die Personenschützer vom Secret Service, deren Einsatz zuvor aus Teilen der Republikaner kritisiert worden war.
Für den Deutschen Filmpreis soll es ab nächstem Jahr kein Preisgeld mehr geben. Das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth angekündigt. Bislang waren die Auszeichnungen und Nominierungen mit insgesamt rund 3 Millionen Euro dotiert. Künftig soll das Geld stattdessen in die Filmförderung fließen. Auch für den Oscar und den Europäischen Filmpreis gibt es mittlerweile keine Preisgelder mehr.
Im Prozess gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Jerome Boateng am Bayerischen Oberlandesgericht soll heute das Urteil fallen. Es geht einmal mehr um die Gewaltvorwürfe von Boatengs Ex-Freundin, die auch die Mutter seiner Zwillingstöchter ist. Boateng hat bereits eingeräumt, er habe sich provozieren lassen und seine Ex-Freundin weggeschubst. Die Staatsanwaltschaft fordert allerdings weiterhin eine Geldstrafe von gut 1,1 Millionen Euro.
Der US-Streaming-Dienst Netflix hat in den vergangenen Monaten 8 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Experten hatten damit deutlich weniger gerechnet. Hintergrund ist offenbar, dass Netflix es seit einiger Zeit schwieriger macht, dass mehrere Menschen sich einen Zugang zu dem Dienst teilen. Aber auch Produktionen wie Bridgerton sollen zum aktuellen Erfolg beigetragen haben.
So, an der Stelle, liebe Nina, müssen wir jetzt mal Alarm schlagen. Es ist vielleicht ja dir oder auch euch allen insgesamt ja auch schon aufgefallen, es gibt immer weniger Apotheken bei uns in Deutschland. Wer schnell mal so ein Mittelchen braucht, der muss mittlerweile zum Teil viel, viel längere Wege in Kauf nehmen als früher.
Ja, ich glaube, in so einer Großstadt wie Köln, da merkt man das noch nicht so. Da gibt's einfach immer noch eine relativ große Auswahl. Aber das kann ja echt blöd sein, wenn es mal akut ist, vor allem bei kranken Kindern. Hohes Fieber, Ohrenschmerzen und so weiter. Notfallmedikamente aus der Apotheke zu besorgen, das muss oft schnell gehen. Es ist aber, je nachdem eben, wo man in Deutschland wohnt, gar nicht mehr so einfach.
Das Stichwort lautet Apothekensterben. Seit 2008 sinkt die Zahl der Apotheken in Deutschland kontinuierlich. Jede fünfte hat seit 2008 schon dicht gemacht.
Ja, nur damit ihr mal ein Gefühl habt, 2008 gab es noch 21.600 Apotheken. Jetzt sind es nur noch rund 17.500. Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände haben allein vergangenes Jahr 500 Apotheken für immer geschlossen.
Ja, nun kann es ja sein, dass in einer Region mal ganz viele Apotheken auf einmal dicht machen und in einer anderen Region gar keine. Deswegen ist beim Thema Apothekensterben nicht nur die nackte Zahl, wie viele insgesamt geschlossen haben, allein entscheidend. Nee, vielmehr geht es auch darum, wie viele Menschen jede Apotheke, die es noch gibt, jetzt versorgen muss. Also je kleiner die Zahl, desto kürzer sind zumindest theoretisch die Wege zur schnellen pharmazeutischen Hilfe.
Fakt ist, am dichtesten ist das Apothekennetz noch im Saarland. Da muss jede Apotheke die wenigsten Menschen versorgen. Im Schnitt sind das da rund 3.800 Menschen pro Apotheke. Ähnlich gut sieht es in Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. Dagegen ist die Apothekendichte in den Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg zumindest rechnerisch schlechter. Da muss jede Apotheke im Schnitt rund 5.000 Kunden versorgen. Wir packen euch dazu auch einen Link in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch die Situation in eurer Gegend mal genauer anschauen.
Denn tatsächlich gibt es auch nicht nur einen regionalen Unterschied beim Apothekensterben, es gibt auch deutliche Stadt-Land-Unterschiede. Besonders im ländlichen Raum machen immer mehr Apotheken zu, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, da zu arbeiten. Und Ende Mai hat auch Maria Küllig ihre Apotheke in Frauenstein im Erzgebirge für immer geschlossen.
Die Apotheke, das war immer mein Ziel, das war immer mein Wunsch. Und ich habe das immer mit Herzblut und Leidenschaft gemacht. Aber uns fehlt einfach die Einnahmenseite. Und da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kann eine deutliche Umsatzsteigerung erzielen. Das ist aber in der Region und der Lage einfach nicht möglich, weil wir sind eine kleine Landapotheke. Oder man hätte seitens der Politik das Honorar anpassen müssen.
Ja, solche und andere Probleme beklagen die Apotheken im Land schon seit vielen Jahren. In den vergangenen Monaten haben Apothekerinnen und Apotheker ja auch immer mal wieder gestreikt. Sie sagen eben, unsere Existenz ist gefährdet, weil die Personalkosten zu hoch und die Einnahmen zu niedrig sind. Das erlebt auch Tim Rüggeberg von der Löwenapotheke in Alten in der Nähe von Hannover.
Wir haben im Wesentlichen eine Versorgung, einen Versorgungsauftrag. Wir stellen nicht kostendeckend Rezepturen her. Wir haben eine Dienstbereitschaft. Wir sind 24/7 für unsere Patientinnen und Patienten da. Und die damit einhergehenden Kosten, also vor allem die Personalkosten, sorgen dann dafür, dass sich das wirtschaftlich irgendwann nicht mehr lohnt.
Ja, und was macht jetzt die Politik aus und mit solchen Alarmmeldungen? Sie reagiert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach arbeitet an einer Apothekenreform, denn auch er sieht die Gefahr von einem Apothekensterben, vor allem auf dem Land.
Aber wie die Situation von Apotheken verbessert werden kann, darüber gibt es tatsächlich ganz verschiedene Meinungen. Die Apothekerverbände beispielsweise, die wünschen sich vor allem mehr Geld. Und der Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der will stattdessen eher Kosten sparen, zum Beispiel beim Personal.
Ja, er meint, statt mit der Apothekerin vor Ort zu sprechen, könnte die ja auch einfach digital zugeschaltet werden. Oder man kauft die Medikamente am Automaten.
Ja, und die Krankenkassen, die sind übrigens dafür, dass die Honorare für Apotheken besser verteilt werden, nämlich zugunsten von Landsapotheken, also von Apotheken im ländlichen Raum. Die sollen so eine Art Versorgungsbonus bekommen, damit sie wirtschaftlich besser leben können.
Ich habe schon was getrunken, und zwar die hausgemachte Limonade und vielleicht noch einen Mojito, einen alkoholfreien. War sehr gut.
Ja, davon gab es gestern reichlich in München, und zwar bei der Eröffnung von Die Null. Das ist der erste alkoholfreie Biergarten der Stadt. Und sogar Oberbürgermeister Dieter Reiter, der ja sonst auch ganz gerne mal das erste Fass mit echtem Bier auf dem Oktoberfest anschlägt, der ist auch zur Eröffnung gekommen.
Ja, Biergarten und alkoholfrei, das mag jetzt für den einen oder anderen klingen wie ein Widerspruch in sich. Gerade in München, der Biergarten Hochburg. Lars, wie ist das bei dir? Ein Biergarten ohne Alkohol, kannst du dir das vorstellen?
Ich sag's mal so, die Betreiber werden sich was dabei gedacht haben. Es muss ja eine Zielgruppe geben, sonst macht man so ein Ding nicht auf, schon gar nicht in München, wo es ja alles so teuer ist. Aber weil du mich fragst, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher dahin gehen, wo es beides gibt. Also Bier mit und ohne Alkohol.
Ja, Bier gibt's in den neuen Münchner Biergarten natürlich auch, aber eben nur das Alkoholfreie. Und die Betreiber des Biergartens sind sich sicher, dass die typisch bayerische Biergartenkultur auf jeden Fall auch ohne Alkohol funktioniert. Schließlich geht's doch, sagen sie, vor allem ums Zusammensein im Freien.
Ja, interessant ist auf alle Fälle die Standortwahl. Der Biergarten liegt nämlich gleich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes, und die Gegend ist, ja, wie in vielen anderen Großstädten natürlich auch nicht unbedingt einladend, ne, nicht die schönste. Viele Baustellen, viele leerstehende Ladenlokale und so weiter. Und genau aus diesem Grund haben sich jetzt auch mehrere Gastronomen zusammengeschlossen, um die Gegend wieder attraktiver zu machen.
Ja, und ihre Initiative, die passt in ein Gesamtkonzept der Stadt München. Die will nämlich unbedingt was gegen Verwahrlosungstendenzen tun. Es gibt sogar eine Taskforce Hauptbahnhof. Die Menschen sollen sich im Bahnhofsviertel wieder sicherer fühlen und sich gerne dort aufhalten. Und die Gegend soll auch einfach wieder netter aussehen.
Ja, ein Baustein in diesem Konzept, schönere Bahnhofsgegend, ist also dieser alkoholfreie Biergarten. Ja, und dass das ein erstrebenswerter Punkt ist, das bestätigt auch Nicole, ihre Tochter. Die wohnt nämlich dort und die fühlt sich schon manchmal sehr unwohl, hat sie erzählt, wenn ringsrum betrunkene Leute sind. Mutter Nicole findet also diesen neuen alkoholfreien Biergarten gut.
Einfach damit man sich auch mal, gerade als junger Mensch vielleicht, auch in so einen Biergarten begeben kann, ohne Angst zu haben, dass man irgendwie angepöbelt wird von irgendwelchen Betrunkenen oder so. Finde ich gut. Gerade auch als Frau, dass man sich so ein bisschen sicherer fühlen kann.
Die Gastronomen haben mit ihrem alkoholfreien Biergarten also offenbar die Zeichen der Zeit erkannt, oder sie sind eben genau auf den richtigen Zug aufgesprungen. Die Zahlen des Deutschen Brauerbundes zeigen übrigens auch, fast jeder zweite Deutsche trinkt bereits alkoholfreies Bier.
Ja, der erste Tropfen Alkohol schadet, und wahrscheinlich hat sich das inzwischen rumgesprochen. Der Marktanteil von alkoholfreiem Bier jedenfalls, der liegt mittlerweile bei rund 8%. Seit 2007 hat sich die Produktion von alkoholfreiem Bier mehr als verdoppelt. Der Deutsche Brauereibund sagt, alkoholfreie Getränke gehören mittlerweile zum Lifestyle. Ja, und die Branche ist zuversichtlich und rechnet sogar damit, dass bald jedes 10. Bier, was in Deutschland gebraut wird, alkoholfrei sein wird.
So ein bisschen Skepsis gegenüber einem alkoholfreien Biergarten in München gibt es aber natürlich auch von offizieller Seite. Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtschaftskultur, also Wirtschaft im Sinne von Schankwirtschaft, der sagt, die Idee ist gut, also alles ist gut, was die Wirtshauslandschaft belebt, aber auch in anderen Biergärten sei ja niemand gezwungen, Alkohol zu trinken.
Nina, tatsächlich habe ich in den vergangenen Tagen sogar auf alkoholfreies Radler umgestellt. Ha. Also ich habe mir die doppelte Dosis alkoholfrei gegeben.
Siehste?
Also wir mussten ja immer so früh aufstehen, ne? Ist klar, dann trinke ich lieber kein Bier abends. 7 Tage liegen jedenfalls jetzt hinter uns beiden und ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen. Wir würden uns wirklich über Mails, über Nachrichten, auf alle Fälle über Feedback jeder Art wirklich sehr, sehr freuen. Also meldet euch sehr gern bei uns.
Ja, und wir, das sind Nina Häuser und Lars Sänger. Wir sagen danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns dann schon auf Marlies Schaum und Moritz Zacho. Die sind nämlich nächste Woche für euch dran.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.